Also klar, also für mich sind immer die ersten zwei Schritte ist, erstens, was sind meine Werte? Aufschreiben. Was sind meine, wofür möchte ich als Mensch stehen? Was ist denn mein Ideal? Was möchte ich denn wirklich? Ja, ich möchte viel gesünder sein, finanziell unabhängiger, bessere Beziehungen haben. Nicht nur ein bisschen besser, sondern wirklich optimal. Und was muss ich, um das zu erreichen, heute tun, um da hinzukommen? Sind die Handlungen von gestern dafür ausreichend?
Wunderbar, einen schönen guten Tag. Heute sitze ich nicht mal wieder allein vor dem Mikrofon, sondern ich habe euch einen erfahrenen Menschen mitgebracht, der sicher sehr viel Stress in seinem Leben hat. Er ist ein sehr, ja, er hat sehr früh Basketball angefangen zu spielen, hat dann leider eine Verletzung erlebt und ist dann mit 27 Jahren relativ rasch mit der Karriere nach oben gegangen. Er ist Co-Trainer des jüngsten Trainerduos, das jemals in der Basketball-Bundesliga aufgestiegen ist. Und mit 32 war er dann zweitjüngster Trainer, der ebenfalls in der Basketball-Bundesliga aufgestiegen ist und ist dann auch noch nach Siena, eine ganz berühmte Basketball-Hochburg, wie ich gelernt habe, gegangen und war dann auch mit 34 jüngster Head Coach in der Basketball-Bundesliga und im Eurocup. Und dann kam mit 35 Burnout und danach hat er sich beruflich komplett neu orientiert, ist mehrfacher deutscher Meister im CrossFit Masters geworden mit über 35 Jahren und heute ist er Coach und ja, Performance Anleiter, wenn ich das mal so aus meiner lockeren Sprache sage. Und ich darf euch ganz herzlich Marcel Schröder vorstellen. Hallo Marcel, ich freue mich riesig, dass du heute bei dieser Podcast-Folge dabei bist. Ja, das Thema heute ist das Thema Stress. Und du hast in deinem Leben sehr viel Stress erfahren. Du hast auch diese Auswirkungen von Stress schon gespürt. Und gerade meine Hörer interessiert das Thema, wie kommt man, wenn man auch beruflich engagiert ist und was gerne möchte und es macht einem Spaß, aber wie kommt man dann mit dem Leben zurecht, indem man ja sich mit dem Stress arrangiert oder sieht, dass der Stress einem nicht mehr so viel ausmacht? Vielleicht hast du da eine Idee und einen Tipp für unsere Hörer. Hallo
Ja, also
Marcel.
hallo erstmal, genau. Ich freue mich auch dabei zu sein. Ja, also das hat verschiedene Aspekte. Ich versuche mal so viel wie möglich jetzt abzuarbeiten. Also das Erste ist natürlich, dass man verstehen muss, dass.
Hallo, ich freue mich, dass du dabei bist bei den Podcast-Folgen runter mit dem Blutdruck.de. Das ist meine Herzenssache und ich gebe dir hier in den Podcast das komplette Kompendium des Blutdruckwissens, das mir aus vielen Jahren Erfahrung zur Verfügung steht. Und du sollst davon profitieren und ganz ohne Profit, vollkommen umsonst. Vielleicht gibst du die Informationen über diese Podcast-Reihe an andere weiter, dann können immer mehr Menschen hören, wie es um ihren Blutdruck steht und wie sie sich helfen können. Ich danke dir und viel Spaß!
Stress ja aus verschiedenen Richtungen kommen kann. Also es gibt so drei große Bereiche. Ja, wir haben den körperlichen Stress. Das ist so die ganz evolutionär, also wie es evolutionär gedacht war. Ja, wenn wir körperliche Gefahr haben. Damals war es vielleicht der Säbelzahntiger, der auf uns zugerannt ist und uns jagen wollte. Heute ist es vielleicht die Gefahr im Straßenverkehr oder sowas. Dann gibt es den chemischen Stress. Das ist vor allen Dingen so das, was so an Umwelteinflüssen auch über die Ernährung auf unseren Körper einwirkt. Und eben den psychisch-emotionalen Stress, also unsere Gedanken, Gefühle, die uns Sorgen machen. Und die kommen zwar aus verschiedenen Quellen, lösen aber im Körper immer die gleiche Reaktion aus, nämlich das Switchen in den sogenannten Fight-Flight-Modus, also dass wir entweder kämpfen oder fliehen müssen. Und das hat eben biochemisch ein paar Auswirkungen in unserem Körper, dass verschiedene Systeme, die nicht für das unmittelbare Überleben notwendig sind, runtergefahren werden, zum Beispiel das Immunsystem, das Fortpflanzungssystem, auch das kreative Denken und auch unsere Sozialisierungsfähigkeit. und andere Systeme hochgefahren werden, also vor allen Dingen eben die körperlichen Systeme, die wir für den Kampf und für die Flucht brauchen. Und für akute Situationen, also für kurze Zeiträume, ist es auch gut. Ja, jedes Training, jedes körperliche Training, also egal ob man jetzt Ausdauersport, Kraftsport, Fußball macht, ist letztendlich so ein Stressfaktor. Die Frage ist nur immer, kommt das ganze System danach wieder in einem Gleichgewicht, indem es danach eine Ruhephase kommt, wo man eben aus diesem Fight-Flight-Stadium wieder zurück in eine so Rest and Digest. Also wir kommen zur Ruhe, wir erholen, wir bauen Ressourcen, die wir in dem Fight-Flight verbraucht haben, wieder auf. Und für die meisten Leute ist es eben so, dass wir verschiedene Stressfaktoren aneinander koppeln und dadurch nicht dieser regelmäßige Wechsel von Anspannung und Entspannung erfolgt, sondern sich das aufeinander auftürmt bis zu dem Punkt, wo das System so überladen ist, dass es kollabiert, weil wir so viele Ressourcen verbraucht haben.
Das
Ja.
ist ja gerade für den Sportler ist das ja der Riesenvorteil, wenn er das richtig macht. Der kommt nach dieser Maximalleistung zur Ruhe, gönnt sich diese Ruhe, während der den Hypertonus hat, der ständig sein Adrenalin und Noradrenalin und Cortisol hoch hat, der hat ja das 24 Stunden online. Und das ist der riesige Unterschied zwischen dem, was der richtig gut trainierende Sportler macht und was sozusagen der Hypertoniker da in seinem Leben macht.
Ja,
Das
also ich
ist
versuche das, wie gesagt, früher war ich halt hauptsächlich mit Leistungssportlern im Umgang. Heutzutage, ich nenne es auch mal, das sind auch Spitzenathleten, aber eben so aus der Businesswelt, Performancewelt allgemein. Aber für die gilt genauso wie für die Leistungssportler, dass Erholung ist die Voraussetzung für Leistung und nicht die Belohnung. Ja, das haben die meisten Leute irgendwie verkehrt rum. Die
super
sagen immer,
Satz.
ja, die müssen immer zuerst Leistung bringen und dann habe ich mir meinen Urlaub, mein Wochenende, was auch immer verdient. Aber wenn man es mal aus dem Sportkontext denkt, kein 100-Meter-Sprinter, der bei Olympia was reißen will, geht ausgelaugt in dieses Rennen, sondern die versuchen auf Top-Niveau, top ausgeruht in dieses Rennen zu gehen, um ihr volles Potenzial dort abzurufen. Und genau das Gleiche gilt für jeden anderen Bereich auch. Wenn ich mein volles Potenzial, also meine PS auf die Straße bringen will, dann muss ich dafür sorgen, dass das System vorher auch zur Ruhe gekommen ist. Oder ein anderes Bild, das das vielleicht verdeutlicht. Wenn ich ein großes, heißes Lagerfeuer abbrennen will, muss ich vorher dafür sorgen, dass die Hütte voller Holz ist. Ja, wenn ich immer nur Feuer abbrenne, ist irgendwann kein Holz mehr da und dann geht das Feuer aus. Ja.
Super, das ist dieser Vergleich, den fand ich super interessant, hattest du auch schon mal erwähnt und den finde ich richtig treffend, dass die Menschen eben halt hergehen, sich auch ihre Ruhepausen gönnen. Nur der Hypertoniker hat es natürlich schwer, sozusagen dann deine Ruhe anzuhören, weil er schon längere Zeit auf diesem höheren Level ist. Sag mal, was sind denn Zeichen für dich, wo du sagst, du hast ja auch schon so eine Phase, wo es dir nicht so gut ging, erlebt, dass du eigentlich überstresst bist und dass du unter dem Stress leidest.
Ja, also wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten, wir sprechen immer die Sprachen von Stress. Ja? Also das Wichtigste ist eigentlich, so eine Innenperspektive einzunehmen, ja, Interospektion, dass man in sich reinschaut und zuhört. Und das ist eigentlich das erste Problem, was die meisten Leute haben. Wir sind heute so sehr im Hamsterrad, ja, wir gehen von Arbeit zu Netflix, zu allen möglichen Verpflichtungen, dass wir kaum Zeit finden, mal wenigstens 2, 3 Minuten am Tag, idealerweise gleich früh, mal in den Körper reinzuhorchen. Gibt es da Signale? Ne? Ich vergleiche das immer früher in den Minen, wenn die Leute da reingegangen sind, hatten die immer einen Kanarienvogel dabei und wenn der aufgehört hat zu singen, war das immer das Zeichen, oh, hier stimmt was nicht, da treten Gase aus, wir müssen raus. Bei uns ist es genau andersrum, wir müssen zuhören, wann der Kanarienvogel singt. Der kann aber von Person zu Person verschieden sein. Also wir teilen es in 4 Sprachen ein. Das ist körperlich, mental, emotional und intuitiv. Ja, wie sich das äußern können und die können auch sich mischen. Also Beispiel körperlich, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Stress habe, zum Beispiel mehrere Nächte hintereinander nicht gut geschlafen habe, ich merke sofort, dass ich so ein Halskratzen kriege. Ja, also dass ich so erste Signale kriege, ich werde krank. Bei anderen Leuten kann sich das zum Beispiel äußern, dass die traurig sind, ja, also so eine depressive Stimmung kommt, das ist dann der emotionale Faktor, oder dass sich negative Gedanken anhäufen, also dass die Sachen, die sonst vielleicht neutral oder vielleicht sogar positiv sind, automatisch als negativ werten, zum Beispiel der Chef, der früh reinkommt, oh, der hat was gegen mich, ne? Sonst kommt der rein, es ist eigentlich alles normal, aber der Chef oder mein Partner, der sagt irgendwas und ich werte das sofort negativ, obwohl das vielleicht gar nicht auf mich bezogen ist, ja? Und wenn man eben da regelmäßig in sich reinschaut und merkt, okay, das ist doch gar nicht meine normale Reaktion, körperlich, emotional, intellektuell, intuitiv sage ich gleich noch was dazu. Und das, ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber wenn das halt vermehrt auftritt, regelmäßig auftritt, dann ist das ein Zeichen, da stimmt was nicht. Ja? Aber diesen Unterschied kann man halt nur feststellen, wenn man eine regelmäßige Routine hat und sagt, das ist die Baseline, das ist der Normalzustand und jetzt weiche ich von diesem Normalzustand auf längere Zeit regelmäßig ab. Da stimmt was nicht. Ja. Wie gesagt, der vierte Faktor wäre dann intuitiv. Das ist so diese innere Stimme, die einem sagt, irgendwas stimmt nicht. Also ich habe das Gefühl, mein Leben sollte eigentlich ganz anders sein. Gesünder, bessere Beziehungen, bessere Arbeit, was auch immer. Und ich bin nicht der Mensch, der ich sein sollte. Ja. Wir nennen das so die intuitive Stimme oder der intuitive Faktor, wo man einfach merkt, dass das Ideal oder der Lebenswunsch, Vision, den man für sich vielleicht hat, egal wie vage das ist, und wir animieren Leute immer dazu, das sehr, sehr klar zu machen, nicht mit der Realität übereinstimmt. Und diese Diskrepanz spüren die Leute auch als Stress oder als Sprache des Stresses.
Ja,
Das sind so die vier großen.
sehr gut. Du hast also das Kratzen im Hals, es ist also das gesundheitlich, körperlich, was
Körperlich.
auftritt. So Durchschlafstörungen und solche Dinge sind auch, glaube ich, sowas Ähnliches, ne? Wenn die Menschen plötzlich nicht mehr schlafen können oder nicht mehr zur Ruhe kommen oder so, ist das auch so ein Zeichen für dich?
Definitiv, aber meistens ist ja Durchschlafschwierigkeiten ein Symptom, nicht die Ursache. Ja? Also die Leute schlafen schlecht, weil sie Stress haben, nicht weil sie Stress haben, nicht weil sie schlecht schlafen, haben sie Stress. Das verstärkt sich zwar noch, leider. Ne? Also je schlechter ich schlafe, desto eher bin ich geneigt, zum Beispiel in schlechte Verhaltensmuster zu fallen, zum Beispiel auch schlechter zu essen. Und dadurch meinem Körper noch zusätzlich zu dem emotionalen Stress, den ich vielleicht habe, auch noch chemischen Stress zuzufügen. Ja, also irgendwelche Süßigkeiten zu essen oder so, weil ich müde bin. Das sind leider selbstverstärkende Loops, oder Spiralen, die in beide Richtungen wirken, für die meisten Leute leider negativ. Aber die Ursache für schlechten Schlaf ist meistens Stress und nicht andersrum. Ja, also ich habe ein unverarbeitetes Problem auf Arbeit, das nehme ich mit nach Hause, kann nicht abschalten, habe keine Strategien, wie ich da rauskomme. Und wie gesagt, für den Körper ist Stress immer das Gleiche, egal ob das tatsächliche Flucht vor einem Säbelzahntiger ist oder eben der emotionale Stress, weil ich auf Arbeit irgendwie mit jemandem nicht zurechtkomme. Im Körper läuft immer das gleiche System ab. Du hast schon beschrieben, Adrenalin, Cortisol. Und wenn man sich jetzt wieder auf einer evolutionären Ebene vorstellt, vor 200.000 Jahren, ich bin durch die Savanne unterwegs und renne 2 Stunden vor dem Säbelzahntiger weg, ich entkomme dem auch, aber irgendwo da draußen ist er noch. Dann werde ich mich nicht hinlegen und ganz gemütlich schlafen, weil immer so ein Teil von mir wach bleibt und die Gegend scannt, okay, knackt es nochmal irgendwo, ist der Säbelzahntiger da draußen. Und letztendlich ist das genau der Mechanismus. Es bleibt halt immer so ein Level an Cortisol und Adrenalin. Das wird halt nicht runtergefahren. Ne? Wir kommen eben nicht von der Belastung in die Entlastung, in den parasympathischen Teil unseres Nervensystems. Und dadurch kann der Schlaf und alle Regenerationsprozesse, die dort eigentlich stattfinden sollen, auch nicht so tief und erholsam sein.
Wie würdest du vorschlagen, kann eine Person, die jetzt zuhört, möglicherweise seinen Säbelzahntiger finden?
Ja, also wir machen das mit zwei Sachen oder mit mehreren Protokollen. Also ein Protokoll ist erstmal alle Stressfaktoren, also alles, was uns an unserem Leben stört, aufzuschreiben. Ja, das ist
Sehr
also
gut.
einfach mal wirklich, und das, die Leute tun das immer so ab, ja, mache ich schon, machen es am Ende nicht. Aber Sachen zu verschriftlichen bringt Klarheit ins Denken. Ja, es ist ein Riesenunterschied, ob ich über eine Sache nachdenke, so relativ lose, nebulös, sage ich mal, oder ob ich das aufschreibe. Weil alles, was aufgeschrieben ist, kann ich auch wirklich verbessern. Wenn ich es nur im Gedanken halte, kann ich es vergessen, habe vielleicht nicht alle Details. Aber wenn ich diese Liste habe, sagen wir mal, ich habe 20 Sachen aufgeschrieben, die mich stören. Das fängt an von, keine Ahnung, der Straßenverkehr, früh, wenn ich auf Arbeit fahre, bis mein Partner, der die Zahnpastatube nicht zumacht. Und dazwischen gibt es noch auf Arbeit und sonst was für Probleme. Dann unterteilen wir diese Liste in zwei Spalten. Das eine nennen wir die Opferliste und das andere ist die Macherliste oder Gestalterliste. Auf die Opferliste kommen alle Sachen drauf, die ich nicht ändern kann. Und auf die Gestalterliste kommen alle Sachen drauf, die ich ändern kann. Und der große Unterschied oder eine der Haupterkenntnisse ist, dass Dinge an sich oder Vorkommnisse an sich alle neutral sind. Wir sind es, die den Dingen Bedeutung geben. Beispiel, wenn ich zum Beispiel auf die Abschlussfeier meines Sohnes in der Schule gehe, der wird 18, macht seinen Schulabschluss. Dort gibt es Eltern, die heulen, weil sie dieses Ereignis für sich mit der Bedeutung beleben, oh nein, jetzt ist mein Kind, also mein Kind kein Kind mehr und verlässt mich und das ist das Ende der Welt, wer bin ich jetzt so ungefähr. Für andere ist das ein riesiger Tag, weil die sagen, wow, jetzt ist mein Kind 18 und geht raus in die Welt und erobert die Welt. Gleiches Ereignis, zwei völlig verschiedene Bedeutungen und zwei völlig verschiedene emotionale Wahrnehmungen von der Geschichte. Was ich damit sagen will, ist, also wir geben den Dingen ihre Bedeutung. Und das ist besonders wichtig für die Sachen, die wir auf der Liste halten, die wir nicht kontrollieren können. Ja, da eben Frames zu finden, und das ist eben Arbeit, wo ich sage, okay, wie kann ich das positiv deuten? Das Konzept nennt sich Gap oder Gain. Konzentriere ich mich auf das, was fehlt? Also messe ich einen Umstand an dem, was fehlt zum Ideal? Oder messe ich rückwärts schauend, was habe ich eigentlich hier gewonnen? An Erfahrung, an Wissen oder vielleicht auch ta an tatsächlichen Erfolgen? Ja? Das ist das eine. Also für Sachen, die wir nicht kontrollieren können, einen Reframe zu finden, der uns in dieses Gain-Denken, also was gewinne ich hier, was lerne ich hier, was gibt es für Möglichkeiten daraus zu finden. Action-Centric Thinking ist zu sagen, was kann ich konkret tun? Na, das ist so dieses Prinzip, bin ich Passagier oder bin ich Kapitän meines eigenen Lebens? Was habe ich in der Hand und kann es machen? Beispiel, heute regnet es, jetzt kann ich mich darüber aufregen. Na, das wäre jetzt das Gap Thinking, also was fehlt alles, die Sonne ist nicht da und so weiter. Oder ich sage, was kann ich tun? Ich kann einen Regenschirm rausholen. Oder ich kann einen Regenmantel
Regenmantel
anziehen. Na,
trinken.
so solche Sachen. Und das sind so zwei von den Frames, die man da eben nutzen kann. Ne? Also erstmal alles aufschreiben, was einen stört. Und diese Liste kann man ja auch kontinuierlich erweitern. Ne? Da können ja immer wieder Sachen dazukommen und dann überlegen, okay, ist das eine Sache, die ich ändern kann? Ist also auf der Opferliste. Dann geht es darum, Reframes zu finden, um nicht aus diesem Mangeldenken, sondern in ein Gewinn- oder Lerndenken zu kommen. Und bei den Sachen, die ich kontrollieren kann, zu übersetzen, was sind konkrete Schritte, die ich tun kann, um diese Situation zu verbessern. Nicht perfekt zu lösen, das ist auch so eine mentale Falle, die die Leute haben. Sie wollen immer die perfekte Lösung. Ich sage jetzt mal so von null auf Mount Everest. Aber es geht nur um besser. Geht um einen Schritt besser. 1% ist eine Verbesserung. Ja? Und wenn ich viele 1% Schritte aneinanderreihe, habe ich vielleicht irgendwann die ideale Lösung. Ja? Aber Ideallösungen oder Komplettlösungen sind meistens oder oft auch ein Grund dafür, warum Leute gar nicht anfangen, weil sie sagen, okay, der Schritt von Null auf Mount Everest, der ist so riesig, es lohnt sich gar nicht anzufangen. Aber manchmal reichen auch schon 10 Minuten spazieren und das ist der erste Schritt, um vielleicht später mal auf den Mount Everest hochsteigen zu können.
Ja, und du gehst hin, machst den, wie läufst du einen Marathon? Schritt für Schritt für Schritt für Schritt.
Also wenn jemand
Super.
20 Jahre keinen Sport gemacht hat und sagt, er möchte jetzt einen Marathon laufen, dann ist es unwahrscheinlich, dass es gut funktioniert, wenn er morgen direkt mal 2 Stunden losjoggt. Vielleicht ist der, je nachdem, wo man anfängt, ist der erste Schritt eben 10 Minuten spazieren zu gehen und das peu à peu
Genau.
aufzubauen, bis man eben die Kapazität hat, auf Mount Everest zu laufen oder den Marathon.
Wenn du jetzt diese Opfer und aktive
Gestalter?
Liste.
Ja.
Liste, wie sieht denn diese Liste bei den meisten Menschen so aus? Ist das ganz viel Opfer und wenig Gestaltung oder?
Ja, ist leider so, dass natürlich, also man muss sagen, der Mensch hat ja auch eine Voreinstellung, also wir nennen das problemzentriertes Denken, ne? Oder im Englischen heißt es Negativity Bias, ne? Also der Mensch tut sich leichter damit, in Problemen zu denken, als in Lösungen. Das hat auch einen evolutionären Grund, wenn ich im Urwald unterwegs war, mir als Beispiel, und der Busch hat geraschelt, dann war es aus Überlebenssicht wichtiger oder richtiger, davon auszugehen, dass da der Säbelzahntiger, also eine Gefahr drin lauert, als das Freundliche am Spiel. Ne? Deswegen war es für uns vom Überleben her besser oder hat uns mehr genutzt, primär von Gefahren auszugehen. Und weil damals war halt die Prämisse, ich muss den heutigen Tag überleben, nicht, was macht diese negative Grundeinstellung mit meiner Gesundheit über 20, 30 Jahre. Ja?
Super.
Weil, wie ich vorhin gesagt habe, diese Negativeinstellung ist halt ein Stress, ne? So von wegen, mein Chef will immer, der will irgendwas von mir, der hat mich auf dem Kicker, der will mich abschießen oder mein Partner, Partnerin, die hat doch bestimmt eine Beziehung nebenher oder irgendwie so. Diese negative Grundeinstellung, also diese oder Voreinstellung, Dinge immer erstmal negativ zu werten, ist wie gesagt ein Stressfaktor. Dieser Stressfaktor führt dazu, dass eben Cortisol, Adrenalin, das alles ausgeschüttet wird und wie gesagt bestimmte Systeme runtergefahren werden und das sind meistens oder leider all die Systeme, die uns langfristig dienen, also auch aus epigenetischer Sicht zum Beispiel, werden eben Sachen wie, ich sage es mal, Krebsbekämpfung, ne? Wird eben runtergefahren, weil es nicht in einer Stresssituation, wenn der Säbelzahntiger hinter uns her ist, ist es nicht wichtig, ob ich in 20 Jahren Krebs kriege oder nicht, sondern es ist nur wichtig, dass ich jetzt und heute hier überlebe. Und dementsprechend werden alle Systeme hochgefahren, die dem dienen und alle Systeme, die diese langfristige Gesundheit zum Beispiel unterstützen werden, die werden eher runtergefahren. Auch für Fortpflanzung zum Beispiel, ja?
Genau.
Und deswegen ist es so wichtig, da also das zu verstehen, dass unsere Voreinstellung eher dieser Negativity-Bias oder dieses problemzentrierte Denken ist, das zu erkennen und sich selber zu checken. Und deswegen macht das Aufschreiben von dieser Liste eben auch so viel Sinn. Ich habe die dann vor Augen, ich habe das aufgeschrieben, dadurch ist es besser in meinem Gehirn verankert und ich kann sofort mich selbst checken, okay, das, worüber ich hier gerade nachdenke, worüber ich mich aufrege, ist das auf der Problemseite oder ist das auf der Lösungs- und Macherseite meiner Liste? Und wenn ich auf der Problemseite bin, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich versuche sofort eben einen Reframe zu finden, wie kann ich das positiv sehen, oder wie kann ich auf die Macherseite kommen, was kann ich tun? Also Beispiel, es regnet, Regenschirm rausholen oder so. Ne? Und so hat man ein Tool, wo man sich selber checken kann. Ne?
Ja, also das heißt also, der Einstieg ist dabei, zu verschriftlichen das, was einen stört im Prinzip. Und dann gucken, hey, das selber einzuteilen, das kann ich ändern. Jetzt ist aber so, dann haben die Leute einen Haufen Sachen, die sie vielleicht verändern können. Und wie gehst du mit denen um? Sagst du, ey, jetzt fang mal mit einem an? Oder sagst du, Mama, jetzt nimm mal die ersten 10 und die machst du in 14 Tagen und dann sehen wir uns wieder. Wie ist das bei euch oder bei dir?
Ja, also wir haben da, ich war, also weiß nicht, also unser Ansatz, weiß nicht, ob das andere Leute anders machen, aber unser Ansatz ist, wir nennen das Strategic Simplicity oder strategische Einfachheit, Simplizität. Und der besagt, dass man, also das führt auch, kommt auch aus der Psychologie, die sagt nach der Theory of Constraints, dass wir nicht mehr als drei Sachen gleichzeitig priorisieren können. Bei neuen Konzepten, also Sachen, die wir ändern oder neu einführen wollen, ist es genau eine Sache. Ne? Also ich kann nicht Geige lernen und gleichzeitig Spanisch. Ne, sondern ich mache entweder Geige oder Spanisch lernen. Ne? Und so ist das bei uns auch. Je nachdem, wie groß die Änderung ist. Ne? Also wenn das nur sagt, eine kleine Optimierung, da kann man vielleicht zwei oder drei Sachen. Wir, normalerweise sagen wir bei solchen Sachen, Rule of Two lieber weniger, aber dafür besser und konsequent. Bei wirklich neuen Konzepten eine Sache. Ne? Also man hat jetzt die Liste, die man vielleicht ändern möchte. Und jetzt geht es darum, und das ist das, was viele Leute nicht gut tun, auch wieder, weil sie sich nicht die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was ist die eine Sache, die wirklich den größten Hebel hat und die die meisten Veränderungen bewirkt. Das baut so ein bisschen auf der Theory of Constraints auf, dass jedes System einen Engpass hat, der das System am Wachsen hindert. Ne? Das, wenn man sich wie so ein Fass vorstellt, das verschiedene Daumen hat und die haben unterschiedliche Höhen und man kann ja Wasser nur bis zur niedrigsten Daube auffüllen. Dann muss man die
Richtig.
beheben, dann kann das Wasser weiter steigen bis zur nächsten niedrigen Daube, dann muss man die beheben. Ja? Und so funktioniert es auch. Man guckt, welcher Engpass limitiert gerade das Leben, das Wachstum, den Fortschritt, wie auch immer, am meisten, ja, oder als erstes. Den muss man beheben. Bei vielen ist das zum Beispiel ihre Ernährung oder der Schlaf. Ja? Wie können wir das besser machen? Und dann kann man sich von Engpass zu Engpass nach vorn hangeln. Aber meistens geht es darum, eine Sache zu ändern erstmal, nach der anderen.
Wenn du eine Sache geändert hast, sagst du dann, das soll jetzt einen Monat erstmal geändert werden und dann nimmt man im nächsten Monat das nächste Thema an oder machst du die Intervalle wesentlich länger? Und gibt es den Menschen, hast du was an die oder für die Leute was an der Hand, wie sie selber in die Kontrolle dieses Themas, dieses Vorgehens hineinkommen? Dass sie sich also selber kontrollieren, sagen, boah, das habe ich jetzt geschafft. Welchen Weg kann ich da wählen? Nehme ich da wieder diesen Zettel in die Hand und hake das dann ab oder wie mache ich das?
Ja, also es sind drei Sachen. Also das erste ist, das ist ja so ein bisschen die Frage nach, wie lange dauert es, eine Gewohnheit zu ändern. Da gibt es ja so verschiedene Theorien, 21 Tage, 60 Tage. Und wir sagen, das kommt drauf an, was für eine Gewohnheit ich ändere. Ne? Also
Richtig.
wenn es darum geht, ich will früh ein Glas Wasser trinken, dann ist das eine Gewohnheit, die ich vielleicht in 14 Tagen umgestellt habe. Wenn es darum geht, ich will mir das Rauchen abgewöhnen, dann ist das wahrscheinlich ein lebenslanges Spiel. Ne? Also, ne? Also mit dem Tag, wo ich aufhöre zu rauchen, wieder eine rauche, bin ich wieder drin. Ne?
Richtig.
Es kommt also auf die Größe der Aufgabe an und es kommt darauf an, wie intensiv ich das mache. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich will Geige lernen und ich lerne, mache alle 2 Wochen eine Stunde, dann wird es relativ lang dauern, bis ich Geige spielen kann. Wenn ich aber sage, ich mache früh eine Stunde, Mittag eine Stunde, abends eine Stunde, dann wird es viel, viel schneller gehen. Ja? Und zwar nicht linear schneller, weil ich dreimal mehr übe am Tag oder also ne, dreimal mehr, sondern exponentiell, weil ja mit jedem Lernen ich ja auch schneller Feedback bekomme und dadurch besser Anpassungen machen kann. Ne? Also es ist ein exponentielles Lernen. Es kommt also auf die Größe an und auf die Intensität beziehungsweise auf den Fokus, den ich darauf lege. Ne? Deswegen auch lieber weniger, aber besser. Ne, und konstant sozusagen. Ne. Wir sagen immer, je nach Aufgabengröße, das ist natürlich, da gibt es jetzt keine harten Linien, sowieso diese Aufgaben sind klassisch klein und das sind Aufgaben, die sind klassisch groß, das ist individuell. Aber wir sagen immer, 30, 60 oder 90 Tage, je nachdem, wie wir einschätzen, wie groß diese Veränderung für die Person ist. Ja, für manchen ist, wie gesagt, auch ein Glas Wasser regelmäßig trinken eine größere Aufgabe als für andere. 30, 60, ja, ist so, ne? 30, 60 oder 90 Tage. Und wir versuchen in diesem Intervall, das wir festlegen, eine 90% Completion Rate, also Erfüllungsrate zu haben. Ja? Und wir haben da bestimmte Tools online, wie Habit Tracker, sage ich mal, wo man einfach sagt, ne, zum Beispiel, ich trinke jeden Tag früh ein Glas Wasser. Das ist wie bei den anonymen Alkoholikern. Ich mache ein Kreuz in den Kalender an jedem Tag, wo ich nicht getrunken habe. Ich mache einen Klick im Kalender an jedem Tag, wo ich mein Glas Wasser getrunken habe. Und dann kann man nach 30, nach 60 oder nach 90 Tagen eben sehen, haben wir das geschafft? Sind wir 90% im Ziel gelandet? Prima, dann können wir die nächste Sache angehen. Ne? Und das wichtige, grundlegende Prinzip dazu ist eben dieser Review-Prozess, dass ich einen regelmäßigen Reflexionsprozess habe, wo ich gucken kann, okay, das war mein Ziel und das ist das, was ich gesagt habe, was ich tue. Zum Beispiel jeden Tag ein Glas Wasser trinken. Das ist das, was ich tatsächlich getan habe. Gibt es eine Lücke zwischen diesen zwei Sachen und wie kann ich das ändern? Ja, also wie kann ich die Lücke schließen? Das Problem ist, dass die meisten Leute so einen Review- oder Reflexionsprozess, also ich sag mal realistisch gesehen, einmal im Jahr machen zu Neujahr. Ja, dann nehmen sie sich alle möglichen Sachen vor, von wegen, ich mache jetzt Sport und keine Ahnung, ne, was die Leute sich also vornehmen. Und das nächste Mal, wenn sie darüber nachdenken, findet ein Jahr später statt. Dazwischen liegen aber 365 Tage, wo ich relativ oft von diesem Vorhaben, vom Kurs abweichen kann. Wenn ich aber einen Reflexionsprozess habe, der täglich stattfindet, dann sind die Abweichungen minimal und ich kann die Korrektur direkt zum nächsten Tag machen. Und wenn das eben nur ein begrenzter Horizont ist oder begrenztes Spektrum an Sachen, die ich mache, eben nur diese eine oder zwei Sachen, Glas Wasser trinken und 10 Minuten spazieren gehen zum Beispiel, ja, dann ist das ja eine Sache von 2 Minuten, nicht mal 2 Minuten, wo ich abends reflektieren kann, habe ich das getan, habe ich nicht getan, warum habe ich es nicht getan, wie kann ich es morgen ändern? Und ich nehme mir das vor. Und das ist ein viel einfacher Kurskorrekturmechanismus, als wenn ich halt mir 18 Sachen vornehme und einmal im Jahr oder vielleicht einmal im Quartal eine Revue passieren lasse, habe ich das überhaupt gemacht? Da sind, wie gesagt, wenn ich es im Quartal mache, 90 Tage vergangen, bevor ich da eine Korrektur mache, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist. Und das ist der Weg, auf dem die Leute 5, 6 Jahre später aufwachen und merken, oh wow, jetzt habe ich aber 10 Kilo zugenommen, jetzt habe ich auf einmal auch Bluthochdruck, Diabetes, XY kann man ja einführen, was man
Ja,
will.
klar. Super hast du das geschildert. Das ist wirklich ein Weg. Das ist auch so eine Frage wie Selbstdisziplin, die man dann sozusagen an den Tag legt. Nicht? Gehört das nicht dazu?
Disziplin, also wir versuchen, also Disziplin braucht es am Anfang, um einen Prozess anzustoßen. Also wenn ich die ersten 3, 4 Mal sage, ich will jetzt zum Beispiel Joggen anfangen oder Sport. Hab 20 Jahre nicht mehr. Da brauchen wir Selbstdisziplin, keine Frage. Der einfachste Weg, diesen Part zu überkommen, ist Verbindlichkeit. Das heißt, entweder über einen Partner, ich mache das mit jemandem zusammen, ne? Oder das ist letztendlich das, was wir beruflich machen, ist über einen Coach, Berater, der diese externe Verbindlichkeit herstellt. Weil, ich sage mal, bestes Beispiel, weil wir machen für andere Leute viel mehr, als wir für uns selber machen. Wenn unser Hund krank wird, was die Leute da für Hebel ziehen auf einmal, ne, der kriegt alles, die Pillen und alles. Und wenn es darum selber um dich geht, schaffst du es, ein Glas Wasser am Tag früh als erstes zu trinken. Ach, scheiße, schon wieder vergessen. Das wirst du bei dem Hund nie vergessen. So, ne? Und das heißt, also diese Verbindlichkeit, diese externe Verbindlichkeit als Hebel zu nutzen, als System, und um uns über diese Phase, wo Willenskraft erforderlich ist, und auch da gibt es dann noch so ein paar, also wir nennen das so Achtsamkeitstraining, Methoden, wie man das schulen kann. Und das ist das eine. Aber grundlegend sind wir der Meinung, dass Systeme, Prozesse, Routinen schlagen Willenskraft und Motivation immer auf lange Sicht. Weil die Sachen, die wichtig sind, zum Beispiel, ich möchte jeden Tag 10 Minuten spazieren gehen, ich möchte jeden Tag ein Glas Wasser trinken, XY, von denen ich durch gute Reflexion vorher identifiziert habe, ich glaube, dass das ein Hebel ist, der mir hilft bei der Erreichung meiner Ziele, über die ich mir sehr klar sein sollte, dann sollten diese Handlungen nicht davon abhängen, ob ich heute einen guten Tag habe oder nicht. Weil wir wissen alle, wie es ist, wenn es drunter und drüber geht, ja. Zu Hause, Beruf, was auch immer, dann kommt man manchmal nach Hause und jetzt heißt es auf einmal, oh, jetzt müsste ich noch eine halbe Stunde joggen gehen oder was auch immer. Ne, kein
Nee.
Bock, bleib zu Hause sitzen. Ne? So, da hilft es am Anfang auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ich weiß, da wartet jemand auf mich, mit dem ich zusammen joggen gehe, zum Beispiel. Oder ich sag mal, bei uns zum Beispiel, unsere Kunden am Anfang, die müssen uns immer täglich Protokolle oder Fotos schicken von dem, was sie so essen, als Beispiel. Ne? Und es ist schon ein Riesenunterschied, wenn ich weiß, ich muss demjenigen gleich schicken, was ich da in mich reinschicke, ob ich jetzt das Snickers aus dem Schrank hole oder nicht. Ja, das macht einen Riesenunterschied, das Bewusstsein darüber. Ja. Das Zweite ist aber, wie gesagt, diese Gewohnheiten und dieser Automatismus. Also 95% unserer Handlungen laufen ja auf Autopilot. Ja, das ist auch gut so, dadurch haben wir die Energie frei, um uns um neue Dinge zu kümmern. Ja, bestes Beispiel, Autofahren. Am Anfang sind wir alle klatschnass geschwitzt bei den ersten Autofahrstunden, weil wir uns so konzentrieren müssen. Heutzutage kannst du eine Unterhaltung führen und hältst trotzdem an der roten Ampel an, ohne wirklich hinzuschauen, sozusagen, ne? Autopilot. Das Problem ist nur, dass die meisten Leute eben viele Verhaltensweisen automatisiert haben, die ihnen gar nicht dienen. Zum Beispiel, ich gehe abends, wenn ich nach Hause komme, gehe ich automatisch, wenn ich Fernsehen schaue, an den Schrank, hole mir zwei Tafeln Schokolade raus und verputze die, ne? Das läuft schon auf Autopilot. Ich denke da gar nicht mehr drüber. Das Ziel ist, all diese unbewussten Gewohnheiten ans Tageslicht zu ziehen, Reflexion zu prüfen, dienen die überhaupt den Zielen, die ich habe, und sie dann durch bessere zu ersetzen. Bestes Beispiel für die meisten Leute, nicht für alle, aber für die meisten Leute war, als sie Kinder waren, Zähneputzen nicht die geilste Sache auf der Welt. Das war eine Pflichtübung. Da gab es ein System, das dafür gesorgt hat, ein Accountability, also Verbindlichkeitssystem, das dafür gesorgt hat, dass es passiert ist. Das hieß Mama und Papa. Ne? Wenn wir aus dem Bad gekommen sind und die gefragt haben, hast du Zähne geputzt, dann hat der Blick schon gereicht, ab zurück, Zähne putzen. Ne? Das ist so lange gelaufen, bis dieses Zähneputzen in Automatismus überführt worden ist. Und heutzutage, die meisten Leute stehen hoffentlich früh auf, unabhängig davon, ob sie einen guten oder schlechten Tag haben, ob sie gut oder schlecht geschlafen haben, unabhängig von Motivation und Willenskraft und putzen sich die Zähne.
Ja,
Ne?
super, super, super.
Ja, und genau so muss das mit den anderen Sachen auch identifizieren. Ne? Wieder die Rangfolge. Ich schreibe auf, was mir wichtig ist. Ne? Gesagt, wir haben da so einen Prozess, so einen fünfstufigen Prozess. Ich schreibe auf, was mir wichtig ist. Ich überlege, was sind die täglichen Inputs, die ich geben muss. Also zum Beispiel Zähne putzen, weil mir gesunde Zähne wichtig sind. Und dann versuchen die am Anfang über ein Verbindlichkeitssystem ins Rollen zu bringen, ne, wo noch Willenskraft erforderlich ist, mit dem Ziel, sie mittel- bis langfristig in Automatismen, in eine Routine zu überführen, dass die unabhängig davon laufen, ob ich heute einen guten Tag oder einen schlechten habe. Also unabhängig von Motivation und Willenskraft.
Ja, ich habe in einem deiner Newsletter gelesen, das fand ich super interessant, dass man hergehen soll oder dass jeder hergehen soll, eigentlich seinen momentanen Stand mal genau anzusehen und zu schauen, wie er in 10 Jahren oder in 5 Jahren sein möchte und aus dieser Situation heraus das schriftlich fixieren muss oder darf. Und daraus entwickeln, sich die Frage stellen, ist die Lebensführung, wie ich sie im Moment führe, dienlich dafür, dieses Ziel zu erreichen? Das fand ich super interessant. Magst du was dazu sagen oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, das stimmt schon. Also, sag ich mal, mein Steckenpferd ist ja so ein bisschen Philosophie. Und da gibt es so zwei Strömungen, zwei Richtungen. Also vor allen Dingen jetzt die Praxeologie und auch das, was so auf Aristoteles zurückgeht, ist, dass die sagt, dass die Menschen zielgetriebene Wesen sind. Ne? Also dass die immer, jede Handlung hat einen Zweck. Ne? Also wenn ich was trinke, dann hat diese Handlung den Zweck, meinen Durst zu löschen. Ne? Wenn ich in die Schule gehe, dann hat diese Handlung auch einen Zweck. Die kann von Mensch zu Mensch verschieden sein. Der eine hat den Zweck, ich möchte die Strafe verhindern, dass meine Eltern schimpfen, wenn ich nicht in die Schule gehe. Deswegen gehe ich nicht. Ne? Das wäre eine Weg von der Strafe Motivation. Andere haben das Bedürfnis, dort ihre Freunde zu treffen oder was zu lernen. Das wäre eine Hinzu Motivation. Das sind so die zwei groben Richtungen, ne? Weg von oder Hinzu Motivation. Aber jede Handlung hat einen Zweck. Ne? Das heißt, das nennt sich die Mental Creation always precedes physical creation. Also die mentale Vorstellung geht immer der körperlichen Kreation voraus.
Voraus.
Das heißt, ich habe zuerst die Vorstellung und den Wunsch, einen Tisch zu bauen, und danach überlege ich mir, was brauche ich eigentlich dafür? Holz, Werkzeuge und so weiter, einen Bauplan eventuell. Und das heißt also, vom Ziel her gedacht, entscheiden sich die Handlungen, was ich mache. Ja? Und das ist ja der große Unterschied, also eigentlich wahrscheinlich der wesentliche Unterschied zwischen Menschen und anderen Tieren ist, dass wir, das nennt sich Prospektion, wir können über die Zukunft nachdenken, wie wir uns die Zukunft vorstellen, und wir können auch verschiedene Versionen dieser Zukunft uns vorstellen und auch gleichzeitig halten und dann eben entscheiden, welche dieser Zukunftsversionen bevorzuge ich denn? Zum Beispiel einen Holztisch oder einen Steintisch? Ja? Und danach dann unsere heutigen Handlungen determinieren. Ne? Ich muss, wenn ich einen Holztisch bauen will, andere Materialien besorgen, als wenn ich einen Steintisch bauen will, zum Beispiel. Oder wenn ich ein Haus, ich kann ein Holz haben, aber das sagt noch lange nicht, ob ich mit dem Holz Feuer mache, ein Haus baue oder einen Tisch baue. Ja? Es geht, es hängt immer von dem Ziel ab. Und das Problem ist, das hat Albert Einstein schon gesagt, dass Vorstellung schwieriger ist als Erinnerung. Die meisten Leute schaffen ihre Zukunftsvision, also ihr Ziel, nachdem sie ihre Handlungen ausrichten, indem sie gucken, meine letzten 5 Jahre waren zum Beispiel so oder so, und das schreibe ich einfach linear, mehr oder weniger linear in die
Boah.
Zukunft fort. Ne? Also gestern war ich so, heute bin ich so, deswegen werde ich morgen wahrscheinlich auch so sein. Und dieses aus der Vergangenheit in die Zukunft fortgeschrittene Ziel ist dann im Prinzip das, was meine heutigen Handlungen bestimmt. Das heißt aber, wenn ich im Prinzip meine Vergangenheit als Basis für meine Zukunft nehme, dann kann ich mehr oder weniger die gleichen Sachen heute machen, die ich gestern gemacht habe, mit minimalen Anpassungen. Ne? So, ich sag mal so klassisch, wenn man jetzt in der Businesswelt unterwegs ist, wir hätten gern 10% Umsatzsteigerung, sage ich mal, so als Ziel. Ne? Also wir haben die vergangenen Umsatzziele oder Umsatzzahlen, wir extrapolieren die in die Zukunft mit ein bisschen Verbesserung, 10%. Das heißt, wir können mehr oder weniger das Gleiche machen, was wir die ganze letzte Zeit gemacht haben, mit ein paar kleinen Änderungen hier oder da. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, okay, ich möchte nicht 10% besser, sondern ich möchte mal 10 das Ergebnis haben. Ja? Also gar nichts, was mit der Vergangenheit zu tun hat, sondern eine komplett andere Zukunft, die ich mir ja vorstellen kann, ja? Dann fallen ganz viele Optionen von denen, die wir heute machen, vom Tisch. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel immer in der Vergangenheit Tische gebaut habe, dann, und jetzt sage ich, ich möchte meine Tische einfach nur ein bisschen besser machen, 10% besser. Dann mache ich ein Gros der Handlungen genauso und ein paar kleine Veroptimierungen. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt aber in Zukunft keine Tische mehr bauen, sondern ich möchte Brücken über riesige Schluchten bauen. Das ist was komplett anderes. Ne? Dann können viele von den Sachen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, nicht mehr stattfinden. Die sind einfach nicht mehr valide Handlungen, um das zukünftige Ziel zu erreichen. Ich muss mich komplett neu ausrichten. Ja? Und wenn man sich eben die Zeit nimmt, aber das ist wieder mit, jetzt ist wieder Willenskraft gefragt und Anstrengung, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich nehme nicht nur einfach meine Vergangenheit und schreibe die mit einem bisschen Verbesserung in die Zukunft fort, sondern ich sage so, nee, was ist denn mein Ideal? Was möchte ich denn wirklich? Ja, ich möchte viel gesünder sein, finanziell unabhängiger, bessere Beziehungen haben. Nicht nur ein bisschen besser, sondern wirklich optimal. Und was muss ich, um das zu erreichen, heute tun, um da hinzukommen? Sind die Handlungen von gestern dafür ausreichend? Bei den meisten Sachen würde ich behaupten, nein. Also, das ist ja dieses berühmte Pareto-Prinzip, ne? Wenn man sagt, okay, ich möchte nur so ein bisschen besser machen, dann kann ich 80% behalten und muss 20% verbessern. Wenn man von diesen exponentiell gedachten Zielen ausgeht, ist das Verhältnis wahrscheinlich genau andersrum. Ich muss
Warum?
80% auf die Müllkippe schmeißen und kann nur 20% behalten. Ja. Und das ist das Prinzip dahinter.
Sehr gut, das hast du super gut geschildert. Das gilt ja auch für den Patienten, der einen Bluthochdruck hat, ne? Wenn er den nicht mehr haben will, dann ist das, ich möchte das in der Zukunft nicht mehr haben. Und dann darf er die Parameter, die er bisher hat, auch langsam über Bord schmeißen.
Ja, ist
Langsam
aber.
deswegen, weil du vorher gesagt hast, hey, nicht alle Dinge auf einmal verändern. Das ist schon ein
Ja,
ganz
man muss dann
wichtiger
schon eine
Punkt.
Priorität, ne? Also wie gesagt, das ist ja ein langer
Ja.
Prozess, das ist ja kein Gespräch oder kein Prozess von 5 Minuten, ne? Man macht das schon ein bisschen länger. Aber ich sage jetzt mal im Bluthochdruck-Kontext zum Beispiel, ja? Also einer der Treiber für Bluthochdruck ist ja auch Insulinresistenz, ne? Dass die Leute zu viele Zucker und Kohlenhydrate essen und das alles, ne? Und alles, was da dran hängt, müssen wir jetzt nicht in die Tiefe einsteigen. Aber wenn ich halt jetzt sage, ich möchte meinen Blutdruck ein bisschen besser verbessern, ne? Dann kann ich halt von meinen Ernährungsstrategien relativ viel behalten und nur ein bisschen besser machen. Okay, jetzt habe ich meinen Wert um 5 Punkte gesenkt, ne? Ist ja besser. So. Ich könnte aber auch sagen, okay, in meiner Zukunft in 5 bis 10 Jahren bin ich super fit. Ich will die fitteste Version von mir sein. Ich sage mal, mein Ziel ist immer, ich will mit 50 besser, fitter sein als mit 30, ne? Ich bin jetzt 46. Ich will mit 50 fitter sein als mit 30. So, das heißt, ich kann von diesem ganzen Schrott, den ich früher gemacht habe, gar nichts mehr machen. Das muss alles vom Tisch sozusagen. Ne? Also nicht nur ein bisschen weniger Zucker oder ein bisschen weniger Süßigkeiten oder ein bisschen weniger Alkohol und ein kleines bisschen Sport. Nee, ich muss alles anders machen. Ja, und das ist der Punkt, dass die Leute einfach zumindest mal als Vision, also wir unterscheiden das auch, das ist ja der Unterschied, was ist der Orientierungspunkt, also wo will ich hin? Das ist der Mount Everest. Ich will auf den Mount Everest, ne? Das ist das Ziel. Ich will nicht hier den kleinen Hügel beim Nachbarn hochklettern. Nee, 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 ich will auf den Mount Everest. Eine große, exponentiell gedachte Vision. Aber jetzt muss ich ja trotzdem festlegen, was sind die logischen Zwischenlager, die ich erreichen muss, um auf den Mount Everest zu kommen. Ne? Und das eine ist immer zum Horizont zu schauen oder zum Gipfel, zum Mount Everest, um mich zu orientieren, damit ich weiß, oh Mist, ich steige nicht den falschen Berg hoch. Ja? Aber dann eben wieder auf die Füße zu schauen, okay, was muss ich machen, die täglichen Schritte, um auf Lager 1, auf Lager 2 und dann irgendwann auf den Gipfel zu kommen.
Super, Omar, da hast du ganz toll geschildert. Und ich finde, da sind ganz viele Dinge, die mein Publikum da mitnehmen kann. Jetzt habe ich aber eine persönliche Frage. Sag mal, was unterscheidet denn so, du hast ja viel mit so High-Performern zu tun und Sportlern, die wirklich auch ihre Ziele erreichen. Was unterscheidet den von dem normalen Menschen, der auch ein bisschen Sport hat, aber der sich auch denkt, ich möchte das auch erreichen? Was unterscheidet die von der Persönlichkeit her?
Ihr Selbstbild.
Ihr Selbstbild.
Ihr Selbstbild, ja. Also Leute, die aufs höchste Niveau kommen, sehen sich schon als die Person, die dort diesen Erfolg hat. Also für mich mal klassisches Beispiel, das, weil das auch viele kennen, Cristiano Ronaldo. Der hat sich selber schon als den weltbesten Spieler gesehen, lange bevor er das in der öffentlichen Wahrnehmung war. Aber für ihn war das klar. Der hatte die Vision, wie bin ich, wer bin ich am Ende dieses Weges? Ich bin der weltbeste Fußballer. Und dann haben alle seine Handlungen diesem Ziel gedient. Und das ist wahrscheinlich der eine Faktor, den viele unterscheiden. Und alles, was diesem Ziel nicht gedient hat, ist vom Tisch gewesen. Weil
Ja.
das heißt, eigentlich Fokus heißt, Commitments wählen und zu allem anderen Nein zu sagen. Weil es gibt tausende von Versuchungen. Ne? Ich könnte meine Energie, Zeit, Aufmerksamkeit da, überall hin. Und alles in unserer Welt, Handys und Apps und Internet und alles will unsere Aufmerksamkeit. Aber zu wissen, was ist die Priorität, was ist mir wichtig, wieder meine 10x, ne, 10-mal größere exponentiell gedachte Vision und mich darauf zu fokussieren. Und da kommt dann wieder auch dieser Reflexions- oder Review-Prozess, jeden Tag zu gucken, habe ich heute gemacht, ist meine Vision, mein Ziel, ist es noch so? Ist es noch? Das kann sich ja ändern. Ne? Also wir ändern uns ja als Menschen. Das, was mir heute wichtig ist, war mir vor 10 Jahren nicht wichtig und ist mir wahrscheinlich in 10 Jahren nicht mehr wichtig. Ne? Das ändert sich ja mit unserer
Richtig.
Entwicklung. Ne? Deswegen sind diese Ideale, dass der Mount Everest, der Gipfel, das sind keine statischen Konzepte. Das ist dynamisch. Deswegen ist ein regelmäßiger Reflexionsprozess auch wichtig. Ja? Aber trotzdem immer wieder zu checken, ist das meine Vision noch? Stimmt das noch? Ja, okay. Habe ich heute gemacht, was ich identifiziert habe, was die nötigen Schritte sind. Wenn nicht, morgen muss ich es wieder besser machen. Heute bin ich nicht, habe ich nicht daran gearbeitet, der beste Fußballer aller Zeiten zu werden. Morgen muss ich es wieder machen. Nicht in 3 Wochen. Ja, also 3 Wochen rumgammeln, auf Partys gehen, dies und das machen, weil das wird meinem Ziel, bester Fußballer aller Zeiten, nicht helfen oder meinen Bluthochdruck zu senken. Sondern was ist mein Ziel? Was hat meine Priorität? Da geht die Aufmerksamkeit hin. Laser, nicht Schrotflinte. Ja.
Super, das hast du ganz toll gemacht. Also, wenn du jetzt zwei Dinge meinem Zuhörer sagen müsstest in dieser Situation, was würdest du ihm als Wichtigstes an die Hand geben wollen?
Also klar, also für mich sind immer die ersten zwei Schritte ist, erstens, was sind meine Werte? Aufschreiben. Was sind meine, wofür möchte ich als Mensch stehen? Weil wir haben jetzt viel über Ziele gesprochen, aber aus meiner Sicht das Wichtigste ist, Ziele sind nur der zweite Schritt. Viel wichtiger ist, wer möchte ich als Mensch sein? Weil das funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Ziele sagen wohin, aber Werte sagen wie. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte finanzielle Unabhängigkeit erreichen, dann gibt es ja eine Million Wege, wie ich das erreichen kann, auch ein paar vielleicht nicht so moralisch, ethisch einwandfreie. Wenn ich aber meine Werte festgelegt habe, wie möchte ich als Mensch sein, fallen auch da schon eine Menge Optionen weg. Das kann ich wie so eine Schablone rausholen, die ich an jede Entscheidung, die ich täglich treffe, halten kann. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich bin mutig, stark und klar, so als drei Werte. Ne? Die kann ich an jede Entscheidung ranhalten wie eine Schablone. Passt diese Entscheidung? A, nein, B, ja, okay, dann ist klar, was ich machen muss. Ne? Ist schnell. Darüber muss man sich Gedanken machen. Und das Zweite ist, diese Vision zu entwerfen. Ja, also ist zu sagen, okay, wer möchte ich sein? Wie soll mein Leben aussehen in 3 bis 5 Jahren? Wenn ich das klar habe, wenn ich das präzise habe, dann sind all die anderen Sachen, auch viele von denen, über die wir heute gesprochen haben, das sind nur Werkzeuge, Techniken, Tools, wie ich es mir einfacher machen kann, dahin zu kommen. Egal, ob wir jetzt über diese Opfer- und Macherliste sprechen und diese ganzen Sachen, dieser Review-Prozess und das alles. Das sind alles Tools, wie ich den Fokus halte. Aber ich muss als erstes mal wissen, wo ich hinkomme. Ne? Also, wie gesagt, die Handlungen der Menschen werden über die Ziele bestimmt, die sie sich selber setzen.
Ja, Marcel, ganz, ganz herzlichen Dank. Zum Schluss habe ich noch eine Frage, eine ganz persönliche Frage. Wenn du jetzt auf eine einsame Insel gehen müsstest, ganz alleine, was würdest du mitnehmen?
Meine Familie.
Okay, das finde ich ganz toll. Ich danke dir für deine super Zeit. Also, wir haben ganz viele Dinge, die jetzt der Hörer hier mitnehmen konnte. Vor allen Dingen, was ich super interessant fand für mich, ist zu klären, was sind deine Werte? Das für sich selber zu klären, das ist super, super, super entscheidend, weil das wird heutzutage komplett meines Erachtens viel zu wenig gemacht. Hier wird sofort reagiert, aber hier wird nicht geschaut, was sind meine eigenen Werte? Und das ist das, was eigentlich leider in unserer Welt im Moment geschieht und ich als sehr negativ empfinde, ist dieses Spaltungsthema, ist damit eigentlich komplett vom Tisch, wenn man das nicht mehr macht, wenn man sich darüber im Klaren ist. Marcel, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Du wolltest doch was sagen, bitte, ich will dich
Ja,
nicht aufhalten.
also wenn man es in einen Punkt zusammenfassen kann, dann ist es, dass jeder Mensch sich wieder Zeit zum Denken nehmen sollte, über sich selbst, ohne Handy,
Super.
ohne den Einfluss von anderen Leuten, weil wenn wir unsere Ziele und Werte nicht für uns definieren, also jeder für sich individuell, dann macht es jemand anders für uns. Ja, und das wieder zu wissen, wofür stehe ich, wer bin ich, was ist mir wichtig, dafür braucht es einfach Zeit. Und die nimmt sich heute kaum noch jemand. Wir lenken uns ständig ab, Netflix, Handys, was auch immer, all diese ganzen Sachen, Fußball-EM, Basketball-WM, was auch immer. Ne? Wir nehmen uns keine Zeit, nicht mal 5 Minuten am Tag nachzudenken und sich diesen Raum wieder zu schaffen, egal wie klein der am Anfang ist, um erstmal wieder ins Denken zu kommen, das ist super schwierig und das fällt den Leuten echt schwer. Ich sehe es in meinem Umfeld jeden Tag. Wir sind super gut darin, über alle möglichen Sachen zu diskutieren, die überhaupt keinen Einfluss auf unser Leben haben, aber sich hinzusetzen und nachzudenken. Ne? Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Vorstellungen ist schwieriger als Erinnerung. Ne? Wir können uns erinnern, was der gesagt hat und uns darüber aufregen. Aber zu sagen, was wollen wir denn? Was ist uns wichtig? Das fällt vielen Leuten schwer und das scheitert daran, dass die meisten Leute schon gar nicht die Zeit haben, sich die Zeit nehmen, um darüber nachzudenken.
Ja, Marcel Hammer, du hast wirklich ein komplettes Kompendium in den 3 Viertelstunden dir abgeliefert. Hammer, ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Gerne.
Ich freue mich riesig, dass ich diesen Podcast veröffentlichen kann. Und wenn du, lieber Hörer, diesen Podcast gut fandest, freue ich mich darüber, wenn du bei YouTube, bei Spotify oder bei Apple Podcast oder überall da, wo man Podcast bewerten kann, diesen Podcast auch positiv bewertest. Und natürlich, Marcel Schröders Kontaktdaten werde ich veröffentlichen. Auf der Seite würdest du Bilder finden von ihm und auch sein Unternehmen. Das heißt Arte oder Arete?
Arete ist der griechische,
Arete.
das griechische Wort für die Streben nach der persönlichen Exzellenz, also nach der besten Version von
Ach,
uns selbst.
also wunderbar. Ich habe irgendwie immer das Französisch mit Arete verbunden. Aber nee, Arete, also danke dir für deine Zeit. Ich fand es super gut. Vielen Dank. Bis
Gerne.
bald.
Bis bald. Ciao.
Ja, das war eine Folge von runter mit dem Blutdruck.de. Ja, dieses Angebot ist Non-Profit und lebt davon, dass Menschen wie du zuhören und es weitertragen. Danke, dass du Teil dieser Bewegung bist.